Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Die haben Sex, wir reden über Sex. Alles schick.
Dildo, Grundschule, praktische Übung.
Machen die Schwulen das jetzt in den Arsch oder nicht?
Das war mal wieder ein Beweis dafür, wie hot Consent sein kann.
Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwem irgendeine Ideologie aufdrängen, sondern dass wir einfach die Möglichkeit schaffen, dass Menschen informierte Entscheidungen treffen können.
Weil letzten Endes geht darum, wer bekommt eine Stimme und für wen machen wir das? Und am Ende sollte es sein, für alle, weil Gesundheit ein Menschenrecht ist.
Hi, herzlich willkommen zu Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon für euch heute Jasmin Krämer
und Ronja Fischer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Diese Sendung ist Teil unserer Bachelorarbeit bei Dr. Pia Fruth und ist aus einer ganz persönlichen Frage heraus entstanden. Wie war das eigentlich bei uns mit der sexuellen Aufklärung in der Schule?
Wir sind beide queer und wenn wir zurückdenken, war da vieles, was einfach nicht vorkam. Kein Wort zu queerer Verhütung, Lust, Körpervielfalt oder Konsens.
Also haben wir uns gefragt, was für Erfahrungen haben eigentlich andere queere Menschen gemacht? Und wie steht es heute um queere sexuelle Bildung?
Wir haben dafür mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Mit queeren Personen, die ihre Erfahrungen teilen, Aufklärungsprojekten und zum Beispiel auch mit Sarah Henschen, SexualpädagogIn und MitbegründerIn eines queer-feministischen Sexshops in Hamburg, einem Ort für Produkte und Austausch rund um queeren Sex, sexuelle Bildung und Sichtbarkeit.
Heute geht es um sexuelle Bildung in der Schule, um alternative Orte der Aufklärung, die mediale Darstellung von queeren Körpern und Sex, um ethisch queere Pornografie und natürlich auch um Consent, also die freiwillige, bewusste und klare Zustimmung bei sexuellen Handlungen. Ein Thema, das in vielen Aufklärungsräumen noch immer viel zu kurz kommt.
Begleitet wird die Sendung von unseren Infoboxen. Kurze Beiträge, in denen verschiedene ExpertInnen Begriffe erklären, einordnen und Hintergründe liefern.
Bevor es gleich so richtig losgehen kann, müsst ihr natürlich erst mal wissen, wer uns alles in den Infoboxen durch die Sendung begleiten wird. Danach klären wir dann noch einige grundlegende Begriffe und gehen direkt in einen Ausschnitt des Liedes I Wanna Be Your Girlfriend von Girl in Red über. Also, stellt euch doch mal kurz vor.
Hi, ich bin Tobi Kunz. Ich verwende they, deren Pronomen. Ich bin MedienwissenschaftlerIn und unterrichte an der Uni Tübingen Medienwissenschaft mit immer wieder auch Schwerpunkt Queer Theory und queere Themen.
Ja, hallo, mein Name ist Dr. Florian Christoval Klenk und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Europa-Universität in Flensburg, wo ich unter anderem zu queeren Themen im Kontext der Schulpädagogik forsche.
Hi, ich bin Sarah. Ich bin MitbegründerIn hier vom Fakir Sexshop Kollektiv aus Hamburg und eigentlich komme ich aus dem Bereich der Kulturwissenschaften und habe dann gemerkt, dass mich das Thema Sexualität auch besonders interessiert als Schwerpunkt und dann kam es zu dieser Idee mit dem Sexshop und damit das auch alles fachlich auf guten Beinen steht, habe ich dann noch die Ausbildung zur Sexualpädagogin gemacht und habe mittlerweile da einen Schwerpunkt auch auf intersektionalen Sexualpädagogik und gucke, was in dem Feld so passiert.
Erstmal die Grundlagen klären. Was bedeutet eigentlich queer?
Historisch gesehen war queer schlicht ein englisches Wort für seltsam oder ungewöhnlich, hat aber heute, würde ich sagen, zwei leicht unterschiedliche Bedeutungen angenommen. Zum einen kann es einfach ein beschreibender Überbegriff sein für alle romantischen, sexuellen und geschlechtlichen Identitäten, die von der Norm abweichen. Zum anderen wird es aber auch als politischer Begriff verwendet, der sich dann darauf bezieht, unsere gesellschaftlichen Vorstellungen von Identität in Frage zu stellen.
Und queere sexuelle Bildung?
Dass einfach in quasi den Herangehensweisen die Punkte mitgedacht werden. Das heißt, wenn ich sage, für Sex braucht man das und das, werden die meisten Menschen sofort Heterosex im Kopf haben. Und da würde dann die queere sexuelle Bildung dem entgegensetzen, dass diese Vorannahmen durchbrochen werden, indem man das zum Beispiel auch ausspricht. Also dass man nicht nur sagt, das ist Sex, sondern sagt, das ist penetrativer Heterosex, um in Abgrenzung dann zu sagen, was anderer Sex zum Beispiel ist. Also was ist Sexualität, die nicht genital fixiert ist? Also was kann man da alles machen? Oder mit zwei Vulven, dass genau man dafür auch eine Sprache findet und nicht immer nur in diese Vorannahmen quasi reintappt.
Was soll denn bitte Intersektionalität sein?
Intersektionalität kommt von einer amerikanischen Rechtswissenschaftlerin, Kimberly Crenshaw, die auch schwarze Frau ist. Es gibt bestimmte Diskriminierungsformen, die verschränken sich quasi wie Kreuzungen und dass das nochmal eine andere Dimension ist. Also schwarze Frauen machen andere Diskriminierungserfahrungen als weiße Frauen und das addiert sich auch nicht auf und wird dann irgendwie, das ist auch keine Waage, wo es dann irgendwie, also es ist keine Bewertung da drin, sondern einfach die Erfahrung ist eine grundsätzlich andere.
Wir haben mit queeren Personen über ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller Bildung gesprochen. Im Anschluss hören wir einen kleinen Ausschnitt aus Frank Ocean's Thinking About You.
Okay, let's go.
Hi.
Hallo, ich bin Sophie.
Silvan.
Gamse.
Muchzwilk.
Flynn.
Mara oder Moss.
Joshua.
Anke Defugele.
Paris. Und ich bin ein schwuler Cis-Mann.
Ich bin eine Transfrau.
Queere Identität würde ich einfach queer sagen.
Ich würde mich als bi bezeichnen.
Ich selber bin trans, also transmaskulin und würde sagen, ich bin schwul.
Ich bin genderfluid und demisexuell.
Ganz lange konnte ich mich sehr gut bei pansexuell einordnen, aber ich denke, die Tendenz ist ganz klar so bei Männern, aber ich würde zum Beispiel so eine romantische Ebene mit Frauen nicht ausschließen.
Kein festes Einpronomen, weil ich mich als nicht-binär und genderfluide definiere und ja, auch so im bisexuellen Spektrum, also generell im Spektrum fließe.
Wie hast du denn damals sexuelle Bildung erlebt?
Ich würde sagen, gar nicht.
Welcher Aufklärungsunterricht?
War einfach funny. Also doch, hatte ich gut in Erinnerung.
Ich kann mich noch erinnern, dass es hieß, so die beste Verhütung ist einfach keinen Sex zu haben. Genau, ich glaube, daran hat sich keiner gehalten.
Ich glaube, es war wirklich einfach allen unangenehm und ist dann halt immer so, ja, hier Verhütung und so weiter. Aber ja, dass man auch da viel exploren kann, ist halt irgendwie nie so wirklich Thema gewesen.
Sehr zu kurz kommt. Fragen traut sich keiner zu stellen, weil es super peinlich ist. Wirklich lernen tut man daraus nichts und meine Eltern haben mit mir da jetzt nicht viel drüber geredet. Die waren so, ja, die Schule macht schon und in der Schule hat sie es nicht wirklich gemacht.
Kamen da schulisch oder auch außerschulisch irgendwie mal queere Perspektiven rein?
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da keine Themen, die queer waren, angesprochen wurden, weil ich nämlich ziemlich lange auch gar nicht von Queerness wusste.
Wenig bis gar nicht, aber immerhin wurde es erwähnt.
Ich weiß nicht, ob sie tabuisiert wurden. Ich glaube, sie wurden aber auf jeden Fall ausgelassen.
Ich kann mich daran erinnern, dass das ein Tabuthema war, dass Lehrer darüber nicht gesprochen haben, dass das alles totgeschwiegen wurde.
Es wurde komplett ausgeklammert, wenn nicht sogar bewusst irgendwie auch angefeindet. Ich bin in einer sehr dörflichen Gegend aufgewachsen, die sehr rechts ist. Und da war das, glaube ich, für viele gar keine Option.
Kam Consent vor?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Null. Also Consent war gar kein Thema. Auf jeden Fall nicht explizit, aber auch nicht impliziert.
Nee, überhaupt nicht.
Nein. Also, nein.
Ich bin 63 geboren. Das ist gerade mal 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war überhaupt kein Thema. Und es war klar, andere konnten in einer gewissen Weise einfach über dich bestimmen. Man ist ja in der Schule auch gehauen worden, als Strafe oder auch zu Hause. Das war völlig normal.
Do you think about me still? Do you? Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh.
Hi, ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: queere sexuelle Bildung. Wir haben gerade spannende Einblicke bekommen und viele verschiedene queere Identitäten gehört. Auf einzelne davon werden wir im Laufe der Sendung noch zurückkommen. Wenn euch bestimmte Begriffe ganz besonders interessieren, schaut doch mal beim queerlexikon.net vorbei.
Und jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf den Status quo. Wie sieht sexuelle Bildung aktuell aus? Welche Rollen spielen queere Perspektiven und was bleibt auf der Strecke, wenn sie nicht vorkommen? Im Anschluss hören wir einen Ausschnitt aus Protect Trans Kids von Evan Greer und Ryan Cassetta.
Das ist schon einfach so eine sehr gleiche Erfahrung bei den meisten Menschen, dass der Sexualkundeunterricht einen nicht befähigt hat, eine selbstbestimmte, konsensuale, lustvolle Sexualität und Beziehung zu seinem eigenen Körper aufzubauen in der Regel. Weil der Sexualkundeunterricht eher auf so Gefahren und Risiken von Sexualität aufmerksam macht, was auch Berechtigung hat, aber ich würde sagen, dass es besser wäre, den Schwerpunkt auf lustvolle Sexualität zu legen und nicht auf die Gefahren von Sexualität.
Woran genau liegt das?
Es zeigt sich, dass sexuelle Bildung, sexuelle Erziehung eigentlich nicht systematisch verankert ist in der Lehrerinnenbildung. Alles, was jenseits von Prävention ist, passiert kaum. SchülerInnen wollen mehr wissen. Ja, das ist ja eben auch Aufgabe der Schule, dass sie allen dieses Wissen zukommen lässt und es nicht abhängig ist, wie offen ist ihre Familie oder wo sind sie hineingeboren? Und gleichzeitig ist die Lehrerinnenbildung unzureichend in dem Bereich.
Inwieweit werden denn queere Themen deutschlandweit schon in die sexuelle Bildung inkludiert?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also quantitativ wäre mir jetzt keine Studie bekannt, die das wirklich flächendeckend für Deutschland abdeckt. Und jetzt aus eigenen qualitativen Studien oder auch Studien von Markus Hoffmann, der sich wirklich auch die Sexualerziehung nochmal genauer angeguckt hat, wissen wir, dass die Deutungsmuster, die ich habe, mein Unterrichtsgeschehen lenken. Also es ist von der Lehrkraft nach wie vor abhängig.
Wie spüren queere Jugendliche das?
Wie macht man das mit Verhütung von STIs bei queerem Sex? Also Vulva auf Vulva zum Beispiel. Ne? Was ist ein Lecktuch? Wurde das in der Schule besprochen? Genauso wie ein Kondom. Und dass da natürlich auch viel Risiko einfach dann bei ist, wenn zum Beispiel queere Sexualpraktiken nicht auch gleichwertig zu Heteropraktiken dann besprochen werden in der Schule.
Wenn Sie davon ausgehen, dass irgendwie queere Perspektiven in der sexuellen Bildung selten vorkommen, dann können Sie davon ausgehen, dass queere intersektionale Perspektiven in der sexuellen Bildung noch seltener vorkommen. Diese Behauptung, wir sind alle schon so tolerant, der widerspricht die Studienlage. Die zeigt, Heteronormativität ist ein globales Problem, es ist ein europäisches Problem, es ist auch ein deutsches Problem. Ja, und es ist insbesondere ein Problem an Schulen. Es existiert ja auch eine gewisse rechtliche Toleranz. Das ist ja auch Fakt so gesehen. Ja, aber auch die ist problematisch, wenn sie weiterhin eine Wertehierarchie aufrechterhält, ja, auch wenn die nicht mehr so laut artikuliert wird.
Was kann denn eine queere, vielfältige sexuelle Bildung positiv bewirken?
Sie kann natürlich für die queeren Personen einladender sein und bestärkender. Und ja, das ist einfach auch ein schöneres, empathischeres Miteinander fördert, wenn man voneinander Bescheid weiß und sich interessiert für den anderen, auch wenn das nicht die eigene Lebensrealität vielleicht widerspiegelt.
Okay, das war jetzt ehrlich super spannend. Falls ihr euch gefragt habt, was zur Hölle ist Heteronormativität, keine Sorge, wir klären das kurz für euch.
Heteronormativ ist quasi die Grundannahme, die man trifft, dass alle Menschen, die zusammen in Beziehung sind und Sexualität ausleben, dass die heterosexuell sind. Also es ist quasi so eine Vorannahme, als würden das alle Menschen so machen. Und das nennt man heteronormativ. Also dass quasi die Norm gesetzt ist mit Heterosex. Und das zeigt sich dann zum Beispiel in so Vorannahmen wie, wenn ich sage, oh, die beiden Menschen hatten Sex, dass man dann sofort denkt, ah, die haben Penis in Vagina gemacht.
Wie wir bereits gehört haben, hat bei vielen sexuelle Bildung nur in einem sehr geringen Ausmaß in der Schule stattgefunden. Doch wo eignen Leute sich denn stattdessen Wissen an? Im Anschluss hören wir einen Ausschnitt aus Chemie von Bex.
Wo ich mir selber Wissen angeeignet habe?
Wahrscheinlich auch viel zu früh, aber ich habe irgendwie in der 4. Klasse so die Bravo gelesen. Und da waren ja immer so Dr. Sommer und so.
Also einmal Pornos.
Queere sexuelle Bildung auf YouTube. So quasi die Leute nehmen das, was in der Schule nicht passiert, selber in die Hand.
Schulisch war da jetzt nicht ja, der Raum.
Sehr, sehr viel in Gesprächen mit anderen Leuten. Genau, also ich würde sagen, ich fühle mich jetzt sicherer nach einer Phase der sehr starken Verunsicherung und sehr intensiven Reflexion. Und ich sehe da auch ein strukturelles Problem, weil es gibt ja oft nicht diese Räume für diesen Austausch.
Ja, ich hatte damals mit einem Kumpel gesprochen, der so ein bisschen wie so ein, sagen wir mal, Gay Godfather für mich war. Der ist halt Pfarrer und queer und hat mir dann so diese Broschüre mitgegeben mit Geschlechtskrankheiten, wie Übertragungsrisiken sind, hat mir Kondome mitgegeben.
Also ich habe erst nach dem Abitur realisiert, dass ich eben queer bin, weil ich halt eben irgendwie nie daran gedacht hätte, weil nirgendwo irgendwie wirklich was Queeres zugänglich war oder halt so mir hätte begegnen können, sag ich mal. Dann habe ich ganz viel angefangen, queere Medien zu konsumieren.
In alternativen, nicht-schulischen Bildungsorten sehe ich die Chance, sich ohne diesen Druck benotet zu werden, begegnen zu können. Ohne fürchten zu müssen, dass sich meine Meinung, meine Position, meine Fragen negativ auswirken.
Ich glaube, so lässt sich das für Themen der sexuellen Bildung aufzeigen, dass Social Media da einfach ein großer Katalysator ist, auch um Öffentlichkeit zu schaffen für Themen, die es vorher nicht gab. Und das auch bei jüngeren Menschen.
Nein, ich bin keine Lücke für deine Fantasie. Und irgendwann gehe ich für sie safe auf die Knie. Mir ist scheißegal, was du meinst. Einen richtigen Kerl brauch ich nicht, nur dass du's weißt. Was ist so falsch dran, dass ich eine Frau liebe anstatt einen Mann? Tue ich dir weh damit, wenn du wüsstest, wie oft ich schon deswegen litt? Wieso verstehst du nicht? Mann und Frau ist für mich.
Wie gelingt Sexualaufklärung ehrlich, offen und auf Augenhöhe? Damit beschäftigt sich das studentische Projekt Mit Sicherheit verliebt. Medizinstudierende besuchen Schulklassen und sprechen mit Jugendlichen über Themen, die im Biounterricht oft zu kurz kommen. Wie zum Beispiel auch Queerness. Eine von ihnen ist Projektleiterin Cecilia.
Queerness, LGBTQ-Themen werden auch immer angesprochen und wir versuchen das einfach denen näher zu bringen. Vielleicht auch einfach mal zu erklären, was es so gibt auf dieser Welt und dass das auch alles normal ist und schön ist und versuchen da eben Stigmata abzubauen und mit den Jugendlichen auf Augenhöhe über Themen zu reden, von denen sie vielleicht noch nicht so viel gehört haben und ihnen die Angst davor zu nehmen, dass es andere Dinge gibt als das, was vielleicht für sie jetzt gerade das Normal ist. Einfach altersgerecht solche Themen immer zu verpacken, aber immer mit reinzunehmen.
Mehr zu unserem Besuch bei MSV hört ihr im folgenden Beitrag. Im Anschluss hören wir dann einen Ausschnitt aus We'll Never Have Sex von Lee Ross.
Wir sind gerade in Würzburg angekommen. Im Innenhof des Jugendhauses steht eine Gruppe junger Menschen und isst Pizza. Die ganze Truppe wirkt super herzlich und cool, aber es ist auch ein wenig einschüchternd. Am letzten Projekttag begleiten wir die MSVlerin Nora, rote Haare, freches Grinsen und gerade heraus, zu einem Workshop zu lustbasierter sexueller Bildung.
Hi, ich bin Nora, meine Pronomen sind sie, ihr und ich bin queer.
Wir sind ja gleich in einem Workshop. Gibt es denn allgemein Themen, bei denen du dir mehr Wissen oder auch mehr Austausch wünschen würdest? Also einen Schulbesuch, ich fände es schon schön, auch mehr explizit über queere Themen zu reden. Aber ich glaube, man muss halt gucken, wo stehen die schon, was wissen die schon und was können die quasi als nächstes lernen. Ich würde gerne mehr darüber reden, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass in den Schulbesuchen da nicht so Raum ist. Aber das ist auch okay, weil es geht ja nicht um mich.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch.
Willkommen zu unserem Workshop zum Thema lustbasierte Sexualaufklärung.
Wir wollen so Gesprächssituationen mit euch üben. Gerne die Situation MSV-Li mit Schüli. Es ist aber jetzt nicht Sinn und Zweck, dass ihr da inhaltlich das perfekte Gespräch hinlegt, sondern es geht mehr darum, wie kann man das im auch Schulalltag einbinden.
Okay. Ja?
Ja, also.
Hast du eine Frage?
Ja.
Machen die Schwulen das jetzt in den Arsch oder nicht?
Manche Schwule oder manche Männer, die Sex mit Männern haben, machen das, aber nicht alle.
Ja, aber dann ist ja kein Sex.
Das ist eben ein bisschen eine schwierige Sache, weil in der Gesellschaft oft nur das eine als Sex angesehen wird. Aber Sex ist eigentlich ganz viel mehr. Bei Sex geht es auch nicht nur darum, dass dann die beiden Personen irgendwie kommen, sondern bei Sex geht es einfach generell erstmal darum, dass zwei Personen gerade einfach Dinge miteinander tun, die sich für beide gut anfühlen. Da können Brüste ins Spiel kommen, da kann ein Penis ins Spiel kommen, da können nur Vulven beteiligt sein oder nur Penisse. Das hängt eben auch wieder sehr, sehr stark von der Situation ab.
Jetzt noch mal 2 Minuten, um ein bisschen Feedback
zu geben. Okay. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Schülerin wäre mit einer kleinen Aufmerksamkeitsspanne, was ich in der Realität natürlich überhaupt nicht habe, glaube ich, würde ich versuchen, auch die Sätze ein bisschen kurzer und prägnanter zu formulieren.
Ja, voll gut, nehme ich mit. Danke dir. Okay.
Danke euch.
Wir sitzen hier am wunderschönen Main mit Enten.
Ich glaube, die haben Sex.
Die haben Sex, wir reden über Sex. Alles schick. Was sind denn so deine ersten Eindrücke?
Also das habe ich ja vorher auch gesagt, dass ich es voll schön finde, wenn es so Raum für Austausch gibt. Und es gab es auf jeden Fall, das fand ich sehr schön.
Der Workshop war ja nicht allgemein jetzt auf queere Themen gebased oder auf Consent. Aber hast du auch da was aus dem Workshop mitgenommen hast?
Ich glaube, es ist eher so was, was ich schon vorher wusste, was mich irgendwie nochmal so bestärkt hat. Also in Bezug auf das queere sexuelle Bildung, dieser Punkt, flexibel zu sein und eben jetzt eben nicht so absolute Antworten zu geben und halt versuchen, in der Schule dann Sachen eben möglichst offen zu formulieren. Wenn man also Personen meint, die menstruieren, dann halt auch Menstruierende zu sagen oder Personen mit Uterus und nicht Frauen, weil so nochmal so ein bisschen mehr so auf Sprache zu achten, aber halt auch immer so in Abstimmung, wie man, was für eine Klassenstufe man da gerade so vor sich hat.
Monatelang haben wir uns theoretisch mit sexueller Bildung beschäftigt. Jetzt treffen wir zum ersten Mal Menschen, die diese Arbeit tatsächlich an Schulen leisten, mit uns über ihre Gedanken und Erfahrungen sprechen. Plötzlich wird aus einem abstrakten Thema etwas Konkretes. You look perfect, you look different. I don't wonder about your indifference. If I said you could never touch me, you'd come over and say I looked lovely. Oh, you kiss me just to kiss me, not to make me cry. It was simple, you are sweetness. Let's just sit a while. Deep pollute me, gentle angel, and I'll feel the sickness less and less. Come and kiss me, pretty baby. Willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, queere sexuelle Bildung.
Die Kampagne Ich weiß, was ich tue, kurz IWIT, ist eine bundesweite Präventionskampagne der Deutschen AIDS-Hilfe. Sie informiert unter anderem über Safer Sex, HIV und andere gesundheitliche Themen. Dabei dreht sie sich rum um die Vielfältigkeit, die queeres und schwules Leben ausmacht. Mit Jonathan Gregory, dem Leiter der Kampagne, haben wir unter anderem über Intersektionalität gesprochen und darüber, wieso eine bedingungslose Inklusion gerade jetzt so einen wichtigen Pfeiler für IWIT darstellt. Im Anschluss hören wir einen Ausschnitt aus I Like Boys von Todrick Hall.
Ich glaube, je früher Menschen wissen, wie sie sich vor sexuellen Infektionen schützen können, wie Sexualität funktioniert, dass es auch ein Spektrum gibt an Gender-Sexualität, dass es da Unterschiede gibt, desto aufgeklärter können wir eigentlich auch Jugendliche dazu erziehen, dass sie die Gesellschaft viel offener auch prägen. Und das ist ja auch die Verantwortung, die Lehrkräfte und Pädagoginnen und eben eigentlich auch Politik, also gerade politikschaffende Menschen haben, da Settings zu schaffen, wo Jugendliche sein dürfen, wie sie sind, wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie schon vom Lehrplan her stigmatisiert werden. Und das ist, glaube ich, schade, weil es viele Narben hinterlässt. Und nicht alle Menschen haben vielleicht die Kraft und die Möglichkeiten, das sich selbstständig wirklich zu erlernen.
Was hat euch denn dazu bewegt, eure Kampagne über eine reine Gesundheitsaufklärung hinaus zu erweitern?
Das Spannende ist da der Punkt, was Intersexualität bedeutet. Also sprich, dass ein Mensch nie nur eine Sache ist. Also du kannst natürlich Prävention machen für Menschen, die noch nicht mit HIV infiziert sind, also sprich Primärprävention. Aber es gibt so viele andere Punkte, die das Leben auch ausmachen, die dazugehören. Wie kann man Prävention so ausrichten, dass der Mensch im Mittelpunkt steht mit all den Intersektionen, die die Person mitbringt? Also eine HIV-positive Person, die zum Beispiel schwarz ist, hat ganz andere nochmal Erfahrungen als eine HIV-positive Person, die weiß ist. Oder eine weiblich gelesene Person, eine Transperson, die positiv ist, hat ganz andere Hürden, überhaupt an Medikamente zu kommen, als ein weißer Cis-Mann.
Cis bezeichnet, wenn man in dem Geschlecht, was einem per Geburt in die Geburtsurkunde getragen wird, in dem binären System, also männlich oder weiblich, wenn man darin auch lebt und sich wohlfühlt.
Und die Infektionen, mit denen wir uns beschäftigen aus der Kampagnenperspektive, sind natürlich über Sex übertragen. Und wenn wir uns nur darauf fokussieren, dann würden wir eigentlich sagen, oh mein Gott, Sex ist eine furchtbare Sache. Und habt bloß keinen Sex, weil sonst Krankheit, Krankheit. Aber wir möchten ja, dass Leute einfach selbstbestimmt ihre Sexualität in die Hand nehmen, ihren Schutz selbst in die Hand nehmen und sich einfach damit auseinandersetzen, aufgeklärt sind, damit sie wissen, was sie tun.
Eure Präventionskampagne ist für Trans- und Cis-Schwule, für Bi- und andere Männer, die Sex mit Männern haben und einfach alle Menschen, die sich der schwulen Community zugehörig fühlen. Wieso ist für euch diese Inklusivität denn so wichtig?
Ich glaube, dass super wichtig, gerade für so die queere Community ist, sich bewusst zu sein, dass wir immer leider am Rand der Gesellschaft stehen. Und wenn wir nicht vergessen, dass wir nicht nur Allies brauchen, sondern auch Allies sein müssen, dass wir dann wenigstens immer eine starke Front am Rand der Gesellschaft sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, genau dafür zu stehen, dass nämlich Prävention nicht dafür da ist, um Wissensmonopole zu schaffen oder gar Gatekeeping zu betreiben, von wer gehört zur schwulen Community und wer nicht. Was ist ein Mann und was ist kein Mann und wer ist queer und wer nicht. Weil letzten Endes geht darum, wer bekommt eine Stimme und für wen machen wir das. Und am Ende sollte es sein, für alle, weil Gesundheit ein Menschenrecht ist. Yeah, Mama, I like boys, I like pecs, like them arms when they flex, like that print in them sweats, tell them girls, thank you next, I like when they text me sexy pics of them, like them abs when there's six of them, tell them girls, I'm sorry, I like boys, Mama, boys like me, I like boys who like boys, Mama, I like boys who like boys, work, I like boys who like boys, Mama, I like boys and boys like me, yeah, boys like me, they do, boys like me, chocolate like Tyrese, I pick 'em up at Berry's, Crunch Planet Fitness, shirt off in the lawn, sizzling like grease, by day his name Gaston, by night I call him Beast. Bitch, B to the O to the Y to the S, boys will be boys and with boys I'm obsessed, boys in the gym clothes, boys in a dress, and if boys are a crime then I'm under arrest, cause I've been boy crazy since the Boy Scouts, fuck the closets, let the boys out, don't be a camel when you are a llama, period, no comma, bring on all the drama, Mama, I like boys.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Im letzten Beitrag hat uns Sarah Henschen erklärt, was Cis bedeutet. Trans ist übrigens das Gegenstück zu Cis. Also Menschen, bei denen das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht nicht mit ihrer eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmt.
Wir haben uns auf die Suche nach den verbreitetsten Mythen und Stereotypen rund um queeren Sex und andere queere Themen begeben. Und wir finden, es ist höchste Zeit, mal ein paar Mythen zu basteln.
Sex generell muss immer mit einem Orgasmus enden. Der Orgasmus muss da nicht immer das Ziel sein.
du musst leiden, um trans zu sein. Und du musst so ziemlich alle OPs, die es gibt, machen lassen, um wieder in dieses binäre Geschlechtersystem zu passen, sonst bist du nicht trans genug. Es geht darum, für sich rauszufinden, was bedeutet es für mich, meinen Körper so selbstbestimmt behandeln zu können, dass ich glücklicher bin. Also es geht um das Wohlfühlen, nicht um das Leiden.
Lesbischer Sex sieht immer extrem hot aus, vor allem für Männer. Also Sex sieht, glaube ich, von außen oft nicht besonders hot aus. Es ist eine Begegnung zwischen Menschen, keine mediale Darstellung.
Queerness ist weiß. Die Art, wie man die ausleben kann, das unterscheidet sich. Und deswegen sehen wir auch so wenig Menschen, die eben nicht dem entsprechen, die das repräsentieren können, queer zu sein.
Asexuelle Menschen sind prinzipiell angeekelt von Sex und prüde. Ich habe auf jeden Fall asexuelle FreundInnen, denen Sex halt einfach ein bisschen egal ist, aber die überhaupt nicht sagen würden, ich bin davon jetzt angeekelt oder wir können nicht über Sex sprechen.
Alle Transfrauen gehen auf die Bühne mit Federpuschel und gehen danach auf den Strich. Die Kausalität ist nicht, dass Transpersonen dorthin streben, sondern lange Zeit war es eben so, dass Transmenschen gar keine andere Wahl hatten, als diese Wege denn auch zu gehen.
Okay, da wurde ordentlich mit ein paar Mythen aufgeräumt. Jetzt geht's um ein Thema, das manche vielleicht überrascht oder auch entsetzen mag. Pornos. Wir haben mit Malia von Cheeks und Luna und Esti von Porn Better gesprochen. Über Pornos im Zusammenhang mit sexueller Bildung und über mögliche Chancen und Grenzen.
Cheeks will Sexualität zeigen, wie sie wirklich ist. Vielfältig, lustvoll, einvernehmlich. Sie bieten ethische, queere Pornos plus Tutorials, Artikel und Workshops.
Porn Better bewertet verschiedenste Pornoformate, von Video zu Text zu Comic und Games und hebt Inhalte davor, die sich klar von Sexismus und anderen Diskriminierungsformen abgrenzen.
Auf die Frage, welche Rolle Pornos in der Bildung spielen, haben wir zwei verschiedene Antworten bekommen. Zuerst hören wir Luna und Esti von Porn Better.
Für mich gehört Pornografie zu einem der wirkmächtigsten Bildmedien, die Bewusstsein für Sexualität schaffen, die Menschen Orientierung über Sexualität geben. Es kann eine Inspiration sein. Es kann gerade queere Identitäten vielleicht darin bestärken, wie kann Sexualität queer gelebt werden. Und ich glaube, man kann jetzt nicht von der Pornoindustrie als Ganzes erwarten, dass sie irgendwie sexuelle Aufklärungsverantwortung übernimmt. Aber ich finde es toll, wenn Studios das eben tun.
Und was sagt Malia von Cheeks dazu?
Also Pornografie ist auf jeden Fall nicht für Kinder gedacht oder für Menschen unter 18. Statistisch ist es allerdings so, dass Kinder durchschnittlich in Deutschland mit 12 Jahren in Verbindung mit Pornografie kommen. Und da ist es natürlich total wichtig, dass die Kinder auch wissen, was das ist und eben nicht denken, dass es real ist. Also diese Menschen haben performativ Sex vor einer Kamera. Es muss einfach viel mehr Aufklärung darüber stattfinden. Also einfach viel mehr Aufklärung darüber, was ist Pornografie und was ist es nicht. Und dadurch, dass es keine sexuelle Bildung ist, muss es alternative sexuelle Bildungsangebote geben.
Super interessant, diese zwei Blickwinkel und wie beide die Berührung von Porno und Bildung auf andere Weisen beleuchten. Bevor Cheeks mit uns teilt, wie Consent praktisch umgesetzt werden kann, erklärt Porn Better uns einmal, welche Rolle eine Intimitätskoordination bei Pornoproduktion spielt.
Genau, das sind Menschen, die mit am Set sind und die quasi versuchen, diese Machthierarchien, die es nun mal gibt, so ein bisschen aufzubrechen, indem die ganz klar die Aufgabe haben, so wir stehen an der Seite der PerformerInnen, die eben einfach am Set dafür da sind, so sicherzustellen, dass sich an Absprachen auch gehalten wird und eben so ganz klar das Wohlergehen der PerformerInnen im Fokus steht.
Also Consent sollte auf jeden Fall die Basis jeglicher sexueller Interaktion sein. Wenn es keinen Consent gibt, dann ist es Missbrauch. Consent war auf jeden Fall was in meiner sexuellen Bildung zu kurz kam. Und auch immer wieder, wenn ich in diesen Intimacy Coordinations Gespräche dabei bin, das erste Mal, als ich da drin saß, war es wirklich für mich auch wirklich eine bahnbrechende Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass sich die Stimmung so krass hochgeheizt hat. Einfach nur beim darüber reden, was man jetzt gleich miteinander macht und worauf man Lust hat. Man kann Consent durchaus auch einfach spielerisch integrieren. Und das war mal wieder ein Beweis dafür, wie hot Consent sein kann.
Wir hoffen, diese Einblicke waren für euch genauso spannend wie für uns. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Musikpause mit einem Ausschnitt aus Slumber Party von Ashniku featuring Princess Nokia. It's getting hot in here. I'm Danelli in the party with some rocks to ears. I'm a slave for you, baby, Miss Britney Spears. I'm a Clover, she a Taurus, bring it on for cheers. And I'm sexy like Christina when I dip it low. Not a H-Town girl, but I rodeo. Yippee-yippee-ki-yay, welcome to the show. It's an all-girl party, clothing optional. Me and your girlfriend playing dress up in my house. Eyes go black when she orgasms. Hide your back, she likes to stab them. My butt cheek, she likes to grab. Matching pajama birthday suits. Her spit is just like juicy fruit. She do that thing she usually do. Spell my name with her tongue like uh-huh. Me and your girlfriend playing dress up in my house. I gave your girlfriend cunnilingus on my couch. She cute, kawaii, hentai boobies, daddy sexy. I think she really likes me, as politely can I.
Willkommen zurück bei Radio Mikroeuropa. Nach diesem spannenden Beitrag über Pornografie widmen wir uns nun der Darstellung von queeren Menschen und queerem Sex in den Medien allgemein.
Wir stellen uns dabei Fragen wie: Warum ist Repräsentation wichtig? Wie erleben queere Menschen diese Bilder? Und wie sieht es eigentlich mit Diversität in den Medien aus? Ihr hört gleich zwei Stimmen aus der queeren Community, bevor unsere Infoboxen eine wissenschaftliche Einordnung liefern. Im Anschluss hören wir Mean Girls von Cat's Eye. Los geht's mit den O-Tönen.
Also bei schwulen Männern in Filmen ist es oft sehr intensiver, aggressiver, passionate Sex. Also mit super viel Kraft und super viel Stöhnen. Und ich finde, teilweise sieht das richtig anstrengend aus, wie die Sex haben. Wo ich mir denke, ich hätte am ganzen Körper blaue Flecken, wie die teilweise auf sich rumspringen. Schwuler Sex kann genauso auch Blümchensex sein.
Ich will mal so gerne komplexe Identitäten sehen. Dass eine junge migrantische Frau auch queer sein kann. Dass ein junger migrantischer Mann queer sein kann. Und das ist so das, was man sich noch am ehesten vorstellen kann. Aber vielleicht würde ich gerne auch mal so einen 70-jährigen kurdischen Mann sehen, der gay ist. Ganz ehrlich, das gibt's zu 100%. Das kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht stimmt. Würde ich gerne auch mal sehen.
Mediale Darstellungen sind immer noch mediale Darstellungen und nicht die Wirklichkeit. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Art, wie wir queeres Leben medial darstellen, spiegelt wieder, welchen queeren Lebensentwürfen wir gesellschaftlich Platz einräumen. Und ob ich als einzelne Person das Gefühl habe, dass meinem Lebensentwurf oder dass einem Lebensentwurf Platz eingeräumt wird, kann natürlich schon auch beeinflussen, inwiefern sich dieser Lebensweg für mich gangbar anfühlt.
Ich glaube, es ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, als soziales Wesen gesehen zu werden und angenommen zu werden in einer Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinschaft zum Beispiel durchgehend durch mediale Repräsentation, und das ist ja das, was quasi in unserer Gesellschaft gerade das Sichtbarste ist, konsequent nicht den eigenen Körper, das eigene Begehren, die eigene Lebensentscheidung quasi so widerspiegelt, dass genau man einfach sich nicht so angenommen und nicht so dazugehörig fühlt und es auch einfach ein falsches Bild vermittelt von der Gesellschaft. Im Kleineren passiert ja schon viel. Also wenn man sich die Medienlandschaft anguckt von heute im Vergleich zu vor 10 Jahren, ist es deutlich diverser geworden. Und das ist auf jeden Fall schön zu beobachten, auch gerade in so Populärkultur.
Ich würde halt sagen, dass die Sichtbarkeit extrem ungleich verteilt ist. Also gerade Homosexualität ist wahrscheinlich von allen Arten von Queerness mit am stärksten normalisiert. Und andere Dinge, gerade Asexualität, aromantische Figuren, sind wahnsinnig wenig vertreten nach wie vor. Als asexuell bezeichnen sich Menschen, die keine oder kaum sexuelle Anziehung zu anderen Menschen empfinden. Als aromantisch wiederum kann ich mich bezeichnen, wenn ich kein oder wenig Interesse an romantischen Beziehungen mit anderen Menschen habe oder schlicht keine romantische Anziehung empfinde. ganz unabhängig von meiner Sexualität. Also je nachdem, wo man hinguckt, haben wir schon auch noch ein bisschen Weg zu gehen.
Wir sind zurück, liebe HörerInnen, und freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
Nun wird es ein bisschen ernster. In Diskussionen um eine vielfältigere sexuelle Bildung an Schulen tauchen immer wieder kritische Stimmen auf. Manche äußern Sorgen vor Frühsexualisierung oder sprechen von einer Ideologisierung. Deshalb eine kurze, aber wichtige Triggerwarnung an der Stelle. Im folgenden Beitrag hört ihr Ausschnitte mit teils äußerst queerfeindlichen Aussagen. Der Ausschnitt dauert 1 Minute 35, also dreht einfach kurz runter, falls euch das heute nicht taugt.
Jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit unserem Streifzug durch Spotify und YouTube. Im Anschluss hören wir direkt die wissenschaftliche Einordnung von unseren Infoboxen.
Die Transgender-Ideologie greift unsere Logik an und unsere Identität. Unter dem Deckmantel von Diversität wird das Intimste politisch und das Private für noch mehr Spaltung instrumentalisiert.
Liederlich gekleidete Fummeltrinen lesen in Strapsen-Kita-Kindern Vielfalt vor. Widerlich. Anbahnen und Verfestigen von Persönlichkeitsstörungen durch die Indoktrination. Jungen könnten auch Mädchen sein und anders. Herum. Das erzählen Sie Zweijährigen.
Kindliche Unschuld wird in der Frühsexualisierung zerstört und zwar zielgerichtet. Wenn man das tut, wenn man Kinder konfrontiert mit sexuellen Inhalten, dann zerstören sie kindliche Unschuld. Und die Kinder werden nicht mehr die gleichen sein wie vorher. Die Bindung zu den Eltern wird dann übrigens auch gekappt.
Kinder in einem Alter von 2 Jahren berühren nicht ihre Genitalien und entdecken dies als Lustquelle und wollen diese stimulieren. Kinder wollen vor allem eins, einfach nur Kinder sein. Lasst unsere Kinder in Ruhe mit euren kruden Sexualkonzepten.
Wenn sie es verstehen wollen, dann fragen sie danach. Und dann kann man immer noch situationsbedingt damit umgehen und ihnen das erklären. Man muss aber nicht im Vorfeld da schon Fass aufmachen. Ja, und Kinder damit irgendwie halt auch vielleicht verunsichern, ganz einfach.
Ich bin heute da, weil es mir sehr wichtig ist, dass ich die Verantwortung für meine Kinder habe. Und ich möchte meinen Kindern meine Werte vermitteln können. Und wir haben nichts gegen Homosexuelle. Aber es hat nichts damit zu tun, dass Kinder in dem Alter in so eine Richtung gedrückt werden müssen und mehr der Entwicklung der Kinder somit sehr schadet.
Also ich muss beim Anhören von diesem Zusammenschnitt sofort und unweigerlich an Judith Butler denken. Butler analysiert, wie und warum es dazu gekommen ist, dass momentan eigentlich jede Art von auch neutral informierendem öffentlichen Sprechen über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zur Bedrohung erklärt wird. Und Butler findet dafür einen Begriff, nämlich das Phantasma. Das nimmt Ängste, die ganz tief und existenziell sind, und macht sie besprechbar und projiziert sie auf eine äußerliche Quelle, in dem Fall jetzt eben queere Bildung. In der Logik des Phantasma werden eben genau diese Informationen, die den Schaden verhindern und abwenden sollen, zum Schädling erklärt. Diese Information, dass queeres Leben existiert, die ist auf einmal eine Bedrohung für alle Menschen und Familien und überhaupt. Tatsächlich die einzige Frühsexualisierung, die ich wahrnehme in der Welt, geht von extrem heterosexuellen Grundannahmen aus. Also das sind dann diese Strampler, wo dann irgendwie Future Ladies Man oder so draufsteht.
Einerseits sagen sie ja, lasst unsere Kinder Kinder sein, Geschlecht ist doch was Biologisches. Naja, dann würde ich sagen, ja, aber wenn das doch so ist, dann bräuchten wir doch diese Debatte nicht. Dann klärt es doch die Natur von sich aus. Dann braucht ihr euch doch gar keine Sorgen machen, dass irgendjemand umerzogen wird, weil das geht gar nicht. Elisabeth Tuida nennt es eine diskursive Verkettung von Reizwörtern. Dildo, Grundschule, praktische Übung. Und schon haben sie irgendwelche Horrorvorstellungen im Kopf, was da passiert. Diese Angst, die hier erzeugt wird, die widerspricht ja eigentlich der aktuellen Thematisierung. Also die Studienlage zeigt ja, es ist kein Thema in Schule. Geschlechtliche und sexuelle Erziehung zielt ja auf dieses Ideal der Selbst- und der Mitbestimmung hin. Und insofern ist es eben nicht Indoktrination, sondern eigentlich das genaue Gegenteil davon. Es ist die Ermöglichung von Selbstbestimmung, auch geschlechtlicher und sexueller Selbstbestimmung. Und dazu muss ich auch irritiert werden.
Es gibt schon jahrhundertelange Forschung in dem Bereich quasi kindliche Sexualität, die alle darauf hindeuten, dass Kinder von Anfang an auch eine Art von Sexualität haben. Und das ist auch wissenschaftlich belegt, wie wichtig es ist, gerade kleinen Kindern auch schon sexuelle Bildung zukommen zu lassen, also Körperwissen. Und auch ganz wichtig, was dürfen Erwachsene und was dürfen sie nicht? Und wenn Kindern quasi diese Sprachfähigkeit fehlt, dann fördert das die Verschleierung von sexuellem Missbrauch. Und das ist auch wichtig, zum Beispiel Grundschulkindern, wie das auch beschrieben wurde in den Beispielen, natürlich auch über sexuelle Vielfalt schon was zu erzählen, weil das Alter ist, wo bei manchen schon sexuelle Präferenzen oder Orientierung gespürt werden und die verunsichert werden dadurch, weil es da kein Raum gibt, das zu besprechen. Das ist zum Beispiel auch Suizidprävention.
Ich glaube, wer bei uns einmal bei einem Schulbesuch dabei ist, wird danach nicht denken, irgendjemand wurde in irgendeiner Form sexualisiert. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwem irgendeine Ideologie aufdrängen, sondern dass wir einfach die Möglichkeit schaffen, dass Menschen informierte Entscheidungen treffen können über ihren eigenen Körper, über ihre eigene Sexualität und wie sie ihr Leben gestalten möchten.
Natürlich ist es wichtig, bei all der Kritik auch klar zu benennen, es gab in der Vergangenheit Fälle sexualisierter Gewalt im Namen der Sexualpädagogik.
Einer der erschütterndsten Fälle ist das sogenannte Kentler-Experiment. Über Jahrzehnte vermittelte der Pädagoge Helmut Kentler Jungen aus prekären Verhältnissen an pädokriminelle Männer mit Wissen und Unterstützung des Berliner Landesjugendamts.
Und ein neuer Bericht zeigt, das war kein Einzelfall. Ein Netzwerk aus Reformpädagogen, Jugendämtern und Wissenschaft ermöglichte über Jahrzehnte hinweg systematischen Missbrauch, institutionalisierte Gewalt und aktiven Täterschutz.
Wir haben auch darüber mit dem Erziehungswissenschaftler Dr. Klenk gesprochen.
Also die kritische Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Erziehungswissenschaft ist auch notwendig und wird gerade auch in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft betrieben, um diesem Vorwurf der Frühsexualisierung zu begegnen. Und das bedeutet auch, sich eben sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten, wie sie eben von Helmut Kentler und anderen, auf die eben auch die Sexualpädagogik oder bestimmte Teile einer Sexualpädagogik zurückgehen, kritisch auseinanderzusetzen.
Wirklich heftig. Der heutige Ansatz der Sexualpädagogik der Vielfalt darf damit aber natürlich nicht gleichgesetzt werden.
Wir spielen nun Queere Tiere von Suki. Im Anschluss hören wir einen künstlerischeren Beitrag, welcher sich eher auf der persönlichen Ebene damit beschäftigt, warum eine queere sexuelle Bildung notwendig ist.
Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
Wenn man diesen Christopher Street Day sieht, dann kann man bei diesem Anblick gar nicht glauben, dass Diskriminierung, dass Hass und Gewalt auf der Tagesordnung sind, gerade in der letzten Zeit. Und so werden wir, wenn hier der letzte Song gesungen, wenn die letzte Rede gehalten ist, wahrscheinlich wieder Opfer von Übergriffen und Anfeindungen zu beklagen haben. Wir wollen und werden keinen Schritt zurückweichen.
Ich und meine Trans-Cuties feiern heute ein Fest. Eure Theorie zerbricht in tausend Splitter. Wir sind keine ausgedachte Dunkelziffer. Wir sind eine Mio-Existenzen. Eure Meinung ist keine Meinung, das ist Bullshit, ihr Pisser.
Rund 250.000 Menschen demonstrierten am diesjährigen CSD in München lautstark für queere Rechte. Doch queeres Leben findet auch ganz alltäglich statt. Wir treffen Anke de Vogele zwischen ländlicher Ruhe und dem Wunsch, einfach sie selbst sein zu dürfen.
Ich möchte nicht auf mein Transsein reduziert werden, sondern da ist ja ganz viel mehr und ist ja bei jedem Mensch ganz viel mehr eben auch. Ne? Ich mache schon immer Musik. Ich habe, glaube ich, mit 6, 7, 8 angefangen, Gitarre zu lernen und sing heute in einer Band.
Auf der Suche nach der Norm, forscht man uns ein wenig aus, speichert Informationen.
Ich war in der 5. Klasse auf dem Gymnasium, reine Jungenklasse. Das war für mich der pure Albtraum. Ich habe mich so wirklich ganz fremd gefühlt, wie so ein Alien, dass ich sage, ich gehöre da nicht hin. Es ist gar nicht so ein einzelnes Ereignis oder sowas, sondern eher so dieser Zustand die ganze Zeit, mit dem ich da nicht klargekommen bin, ohne zu wissen, was da die Ursache ist. Das ist ein Gefühl von Einsamkeit. Ich gehöre nicht dazu und ich gehöre gern dazu und bin gern Teil dabei. Und ich habe mit meiner Transition mit 50 angefangen. Ich habe 50 Jahre lang Theater gespielt und das ist brutal anstrengend. Ich habe versucht, was zu sein, was ich nicht bin. Einfach aus Angst heraus, dass ich ausgestoßen werde, was auch immer. Ne? Also was für verrückte Gedanken. Also das hat einem Angst gemacht. Und als junger Mensch wäre ich froh gewesen, wenn es wirklich eine gute Aufklärung gegeben hätte. Es wäre gut gewesen, da einfach Unterstützung auch zu haben, um da den Weg auch zu finden.
Und auch Moritz' Schulzeit war nicht gerade unbeschwert.
Ich hatte immer wieder während der Schule mal auch depressive Phasen, was unter anderem auch der eigenen Problematik mit der Sexualität geschuldet war, weil man ganz klar gespürt hatte, ja okay, da gibt es Leute, die einen aufgrund dessen explizit so nicht mögen, wie man eben ist. Und manche Leute haben dann auch so immer gesagt, so, ja okay, du verhältst dich wie ein Mädchen. Und das war so gesehen noch so dieser süße Übergang von der verhält sich zu einem Mädchen und kurze Zeit später war das dann halt okay, der Schwule, das ist eine Schwuchtel so. Das, ja, wäre schön, wenn man irgendwann diesen State erreichen würde, dass Leute nicht Angst haben, sie selber zu sein.
Wie lerne ich, mit welchem Wissen mich und meine Sexualität, meine Geschlechtlichkeit zu verstehen, zu lesen? Sehe ich mich als kriminalisiert? Ja, vielleicht auch historisch, wie es war, vermischt mit Pädophilie, Sodomie, ja, und lerne darüber ein Selbstbild. Und je nachdem, wie eine Gesellschaft das definiert, bedeutet es einen größeren Kraftaufwand, zu einer sexuell mündigen Person zu werden, die sich und andere akzeptieren kann.
Das kann doch nicht ernsthaft das universelle queere Schicksal sein.
Überhaupt in einem heteronormativen Feld jemanden zu finden, um über das zu sprechen, was die Heteronormativität in Frage stellt, das ist ein Anfang. Ja? Und da können Lehrkräfte Signale senden und sagen, hey, ich bin offen. Und das wird auch wahrgenommen von den SchülerInnen.
Das letzte Jahr habe ich schon mit meinem legalen Namen und sowas verbracht. Also ja, die Direktorin hat da sehr viel mitgeholfen. Also Barbara Willenberg, Liebe geht wirklich raus an diese Frau. Die hat quasi angesagt, der Flynn heißt jetzt Flynn und sowas und dann wurde das überall geändert. Das ist, glaube ich, was auch sehr wichtig ist. Einfach Ansprechperson vor Ort.
Wie Flynn zeigt, ist wohl doch nicht alles so hoffnungslos.
Wenn ich das heute sehe, finde ich, da ist viel passiert. Also wir stehen heute ganz woanders, das ist nie alles super, finde ich, aber trotzdem, wir sind auf dem Stand, denke ich, boah, wäre das geil gewesen, wäre das toll gewesen, wenn das damals schon möglich gewesen wäre. Wir sollten uns freuen, dass wir schon so viel erreicht haben, aber nicht vergessen, es gibt noch was zu tun.
Willkommen zurück bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: queere sexuelle Bildung. Ehrlich gesagt, mich berühren die Geschichten aus dem letzten Beitrag auch nach mehrfachem Hören immer noch.
Ich denke, genau deshalb ist es umso wichtiger, nach vorne zu blicken. Wir haben alle unsere InterviewpartnerInnen gefragt, was sie sich für die Zukunft der sexuellen Bildung wünschen und was es für eine inklusive, sexpositive Bildung braucht. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Genießt den letzten Beitrag und bis gleich.
Ja, wäre natürlich schön, wenn man irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass Leute sich nicht über Instagram und TikTok bilden müssen, sondern auch irgendwie sagen können, hey ja, das hatte ich auch schon in der Schule und das hat mir dann als 13-jährige verunsicherte Person schon mal gut getan, um zu sehen, hey ja, okay, das gibt es und ich bin damit nicht allein.
Dass all diese ganzen wilden, unterschiedlichen Dinge als Normalität vermittelt werden. Ich bin nur genauso normal wie jeder andere oder unnormal wie jeder andere Mensch auch. Ich habe eine Spezialität, die macht mich ein bisschen besonders, aber die hat ja eigentlich jeder. Ne? Das ist für mich ein wichtiges Bild, diese Vorstellung zu sagen, die Menschen sind halt unterschiedlich. Und es ist in Ordnung, wenn die auch, und auch gut so, wenn die unterschiedlich sind.
Ich würde mir wünschen, dass die Erziehungswissenschaft Geschlecht und Sexualität als allgemeine Dimension von Bildung, von Erziehung anerkennt. Und Papier ist geduldig, aber das Festschreiben in Curricula ist wichtig, weil es den Lehrkräften eine Möglichkeit gibt, sich darauf zu berufen und das Thema auch dann zu thematisieren, wenn sie selber unsicher sind, wenn sie vielleicht Angst haben, dass die Eltern das nicht so gut finden oder die Schulleitung.
Einfach, dass Sex Ed in der Zukunft auch all diese Seiten beleuchtet und eben Aufklärung mehr ist als irgendwie Penetration zwischen Penis und Vulva-Owners, sondern ein breites Spektrum an wunderbaren Dingen und natürlich auch schamvorbeugend zu arbeiten.
Grundsätzlich muss einfach mehr Raum im Lehrplan geschaffen werden für sexuelle Bildung, weil es einfach ein gesellschaftlich so wichtiges Thema ist. Und ob man jetzt irgendwelchen Stoffwechsel genau verstanden hat, finde ich für Schulkinder nicht so relevant, wie etwas über ihren eigenen Körper zu wissen, was sie ihr ganzes Leben begleiten wird und was einfach essentiell ist fürs zwischenmenschliche Zusammenleben. Ja, also, dass mehr Raum dafür geschaffen wird, das wäre ein sehr, sehr großer Wunsch.
Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Ein riesengroßes Dankeschön an alle Menschen, die heute ihre Stimmen mit uns geteilt haben. Für ihre Offenheit, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und auch ihre Verletzlichkeit.
Danke, dass ihr gemeinsam mit uns versucht habt, queere sexuelle Bildung greifbarer, sichtbarer und verständlicher zu machen.
Danke auch an alle hinter den Kulissen fürs Feedback, Mutmachen und Mitdenken.
Danke an Radio Mikroeuropa für den Sendeplatz, ans ZFM für Technik, Support und natürlich an Dr. Pia Fruth für ihre bestärkende Begleitung und ihr offenes Ohr.
Und größter Dank gilt all den Menschen, die ihre Energie, Liebe und Ausdauer in queere sexuelle Bildung investieren.
Ihr sorgt dafür, dass queere Menschen sich gesehen fühlen, dass queere Jugendliche sicherer aufwachsen, dass mehr Selbstbewusstsein entstehen kann und vielleicht ganz nebenher auch einfach für besseren Sex.
Und ein riesiges Dankeschön an all diejenigen, die um unsere Rechte gekämpft haben. Und auch an alle, die es nicht mehr konnten.
Bis zum nächsten Mal bei Radio Mikroeuropa.
Solidarische Grüße.
Micro Europa.
Sounds
international.
Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.